So, nun sind wir bereit für den Abschluss, der Serie über geistliche Elternschaft, ja, für den Abschluss unserer Jahresserie. Unsere Familie, Gottes Familie. In den Vorbereitungen habe ich mich gefragt, ja, was bleibt noch zu sagen heute zum Abschluss? Und dann habe ich den Text gelesen aus dem 2. Timotheusbrief und ich habe gemerkt, wow, das ist genau der passende Text für den Abschluss dieser Serie. Diese starken, diese tiefen Worte des alten Paulus, altgewordenen Paulus, an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Paulus mittlerweile gefangen genommen im Gefängnis und er muss davon ausgehen, bald hingerichtet zu werden. Und er schreibt das später im Brief auch, im 4. Kapitel, ich nämlich werde bereits geopfert und die Zeit meines Abschieds steht bevor. Den guten Kampf habe ich gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Jetzt endlich winkt mir der Kranz der Gerechtigkeit. Das ist Paulus, der schreibt. Und auf der anderen Seite Timotheus, der Junge, geistliche Sohn des Paulus, der mitten im Leben steht, mitten in der Gemeindearbeit mit all ihren Herausforderungen, der Ermutigung und Zuspruch nötig hat, der mir sensibler und schüchterner scheint als Paulus. Timotheus, der ist nicht aus demselben Hartholz geschnitzt wie Paulus. Und Paulus, er weiß darum und er spricht sehr warmherzig zu Timotheus. Wir sehen hier wirklich einen geistlichen Vater zu seinem Sohn sprechen. Du nun, mein Kind. Paulus spricht Timotheus immer wieder als Kind an, als Sohn. Und wir haben hier auch einen Senioren vor uns, oder? Der Senior Paulus, er ist auch ein Vorbild, gerade für unsere Senioren hier. Paulus als geistlicher Vater von Timotheus. Was ist sein Vermächtnis? Was möchte er Timotheus mit auf den Weg geben? Gerade im Hinblick auf geistliche Elternschaft und Multiplikation. Ich lese aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13 und ich bitte euch dazu aufzustehen. Du nun, mein Kind, werde stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Nimm auch du Mühsal und Plage auf dich wie ein guter Soldat Christi Jesu. Keiner, der in den Krieg zieht, hält sich mit Alltagsgeschäften auf, denn er will den zufriedenstellen, der ihn angeworben hat. Auch gewinnt keiner, der an einem Wettkampf teilnimmt, einen Kranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Bauer, der sich abmüht, soll auch als Erster von den Früchten kosten. Bedenke, was ich sage. Der Herr wird dir in allen Dingen die rechte Einsicht geben. Halte dir stets Jesus Christus vor Augen, der aus der Nachkommenschaft Davids stammend auferweckt worden ist von den Toten. Das ist das Evangelium, das ich verkündige und für das ich all die Mühsal und Plage auf mich nehme, sogar Gefangenschaft, als wäre ich ein Verbrecher. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht gefangen nehmen. Darum ertrage ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie Anteil bekommen am Heil in Christus Jesus und an der ewigen Herrlichkeit. Zuverlässig ist das Wort, sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Halten wir Stand, so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir ihn, so wird auch er uns verleugnen. Werden wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist das Wort Gottes. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir sehen in diesem Abschnitt drei Unterabschnitte. Zuerst die ersten zwei Verse, da packt Paulus eigentlich geistliche Elternschaft ganz kompakt in diese zwei Verse. Dann die Verse 3 bis 10, da spricht er über den Anspruch, den ein solcher Lebensstil an uns stellt, der Jüngerschaft. Und dann in den Versen 11 bis 13 gibt er uns einen wunderbaren Zuspruch in das Ringen hinein eines solchen Lebens. Ich beginne mit den ersten zwei Versen. Jüngerschaft kompakt. Der erste Vers: Werde stark in der Gnade. Alles, alles, auch geistliche Elternschaft und Jüngerschaft beginnt mit der Gnade Jesu Christi. Aber die Gnade, sie steht nicht nur am Anfang unseres Glaubens, sondern sie trägt uns auch durchs ganze Glaubensleben hindurch. Gnade ist nicht nur das ABC, sondern auch das XYZ unseres Glaubenslebens. Werde stark in der Gnade. Wer ist damit angesprochen? Der Schwache. Der noch nicht stark ist. Derjenige, der Stärkung nötig hat, die Ermutigung nötig hat, wie Paulus selber ja auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt: Er, Jesus, hat mir gesagt, du hast genug an meiner Gnade, denn die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit. So rühme ich mich lieber meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Werde stark in der Gnade. Wir müssen nicht aus uns selbst heraus stark sein, um Jesus nachzufolgen, sondern wir dürfen in unserer Schwachheit uns von seiner Gnade stärken lassen, damit wir diese geistliche Elternschaft überhaupt leben können. Das ist das Fundament, das brauchen wir Tag für Tag. Werde stark in der Gnade. Und dann geht's gleich konkret zur Sache: Vertraue das Evangelium, das du von mir empfangen hast, zuverlässigen Menschen an, die es dann wieder weitergeben können. Das ist ein Schlüsselvers, wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, über geistliche Elternschaft, über Multiplikation. Paulus hat hier vier Generationen im Blick. Sich selber, er hat Timotheus das Evangelium anvertraut, er hat ihn gelehrt, er hat Leben mit ihm geteilt und sagt nun: Timotheus, schau, was du von mir empfangen hast, das gib auch du weiter an Menschen, die treu sind, zuverlässig sind, damit sie fähig werden, auch wieder andere zu lehren. Damit sich das Evangelium ausbreitet, dass es weitergeht. Dass es diese Welt durchdringt, das Licht in die Dunkelheit kommt. Und du musst nicht zuerst ein super Christ werden, ein Diplom, ein Zertifikat haben, damit du weitergeben kannst, was du empfangen hast. Du kannst jetzt damit beginnen. Leg einfach los. Du bist schon mittendrin. Gib das, was du empfangen hast, einfach weiter. Leg einfach los. Ich habe es auch schon gesagt. Und ich habe darüber nachgedacht, wann habe ich das erste Mal so eine geistliche Begleitung gemacht, und es ist mir in den Sinn gekommen, als wir als Hauskreis junger Erwachsenen zusammen waren, das war noch in Ephretikon, in meiner Heimatgemeinde, da hat uns das auch beschäftigt und wir haben gesagt, ja, wir wollen auch Jüngerschaft leben. Und ich habe dann so als Hauskreisleiter so ein Konzept erarbeitet und wir haben gedacht, ja, okay, jetzt brauchen wir noch Jünger. Okay, wir gehen in die Jugendgruppe. Und dann sind wir in die Jugendgruppe gegangen und haben gesagt, hey, wir möchten gerne Jüngerschaft leben. Wer macht mit von euch Jungen? Und das war ein fantastischer Abend. Die waren begeistert. Die haben gesagt, hey, cool, da kommen junge Erwachsene und die wollen mit uns unterwegs sein. Und die wollen uns bejüngern, oder? Und ja, und dann haben wir diskutiert, wer mit wem und so. Und haben uns da organisiert und abgemacht, ja, wir treffen uns dann zu zweit und ich begleite dich. Und das war so cool, ich habe das so gemerkt, wie das die Jugendlichen so richtig gepackt hat. Und es hat sie sehr bestärkt und ermutigt. Und wir haben dann einfach losgelegt, wie ich es gesagt habe. Und ja, das ist auch nicht einfach alles gut gegangen. Es ist nicht einfach, so jüngerschaftlich miteinander dann auch unterwegs zu bleiben. Du beginnst mal, du triffst dich und je nachdem kann das auch wieder zerfledern, ein bisschen loser werden, man verliert sich aus den Augen. Ja, aber Gott hat auch Gnade geschenkt darin. Ich habe immer noch Kontakt zu diesem mittlerweile auch schon jungen oder ein bisschen älteren Mann, der jetzt auch sein Studium abgeschlossen hat und sich im Reich Gottes investiert. Und ja, ich habe ihn für eine gewisse Zeit begleitet. Ich denke nicht, dass ich die entscheidende Person war in seinem Leben, aber ich konnte ihm doch das eine oder andere mitgeben. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass ich jetzt sehe, dass er wiederum anderen das weitergibt, was er empfangen hat. Er investiert sich ins Reich Gottes. Und er arbeitet mit Studenten und das ist wunderbar, oder? Dass er das weitergibt. Er war ein zuverlässiger Mensch. Er konnte das nehmen und gibt es weiter. Und dieses Beispiel, das zeigt schon, ja, man kann loslegen, wir sollen loslegen, so zu leben, einander geistlich auch begleiten, fördern. Aber es ist kein Selbstläufer. Es passiert nicht einfach so. Geistliche Elternschaft ist nicht einfach. Wenn du dem Beispiel von Jesus und Paulus und vielen weiteren folgst, dann ist mit einem solchen Lebensstil auch ein Anspruch verbunden. Und darum ist Paulus auch noch nicht fertig, sondern er vertieft im Folgenden diese beiden Punkte. Zuerst den Anspruch an eine fokussierte Jüngerschaft. Und Paulus ist hier ganz offen. Er lässt Timotheus auch an den schwierigen Seiten seines Lebens teilhaben. Nicht nur an den Sonnenseiten. Und dann aber auch den Zuspruch der Treue Gottes. In allem Ringen, das brauchen wir, um stark zu werden in der Gnade. Paulus, er startet vor der Grad, wie man ihn kennt. Nimm auch du Mühsal und Plage auf dich. Wow, Paulus sagt hier ganz unverblümt, sei bereit, mit mir für das Evangelium zu leiden. Wer von euch würde hier mit Begeisterung aufspringen und einen Schritt nach vorne machen, wenn ich sage, hey, wer ist dabei, Mühsal und Plage auf sich zu nehmen? Wow. Da sagst du vielleicht, hey Christian, jetzt im Moment, hä? Und das ist gut, dir das zuerst zu überlegen, jetzt, da geht es ans Eingemachte. Aber Paulus sagt, schau, das ist ein Charakteristikum des geistlichen Kampfes. Wenn du ein guter Soldat Jesu Christi sein möchtest, dann sei bereit, mitzuleiden. Mühsal und Plage auf dich zu nehmen. Das ist ein Teil der Nachfolge. Und es ist mir bewusst, das geht diametral gegen zwei extrem starke Grundwerte, von denen wir geprägt sind. Vielleicht unbewusst, aber wir sind sehr stark davon geprägt, wir streben nach persönlichem Frieden und nach Wohlstand. Francis Schaeffer hat das sehr schön herausgespürt aus unserer Gesellschaft. Und er sagt, persönlicher Friede, das ist einfach ein hoher Wert, der uns so viel bedeutet, oder in Ruhe gelassen zu werden und nicht mit den Problemen anderer Menschen konfrontiert zu werden. Das ist eine Belästigung und als Ideal wird ein Leben mit einem Minimum an Konfliktmöglichkeiten angesehen. Und Wohlstand, ja, das meint überwältigenden und zunehmenden Reichtum. Ein Leben, das aus Gegenständen, Gegenständen und nochmals Gegenständen geprägt ist. Und das sind starke Grundwerte, von denen wir geprägt sind. Und aber Paulus hat nicht das im Fokus. Paulus hat einen gegenteiligen Lebensstil im Fokus. Und er sagt, wenn wir echte geistliche Elternschaft leben wollen, dann müssen wir anders leben, als wir es uns gewohnt sind. Und darum sagt er auch, bedenke, was ich sage. Und er bringt in diesem Abschnitt drei Bilder. Eines aus dem Militär, eines aus dem Sport und eines von der Arbeit. Und das finde ich richtig cool. Militär, Sport, Arbeit. Wie können wir sie auf geistliche Elternschaft anwenden? Als erstes lernen wir ganz einfach, dass Jüngerschaft nicht am Sonntag, sondern unter der Woche stattfindet. Bei der Arbeit, im Sport, im Militär, das ist nicht Sonntag, das ist nicht hier im Gottesdienst. Jüngerschaft, geistliche Elternschaft ist im Alltag, unter der Woche. Und diese drei Bilder, ich glaube, mit denen möchte Paulus uns drei Prinzipien oder ja, drei Ansprüche auch an diese Art des Lebens mitgeben. Mit dem militärischen Bild, da geht es um den Fokus. Habe ich den Fokus auf das Wesentliche? Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, die Sorgen des Alltags, das Alltägliche, das wird euch schon hinzugegeben. Ihr werdet, was ihr braucht, bekommen. Aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist der Fokus. Oder lasse ich mich von allem Möglichen ablenken? Bin ich zerstreut mit allen möglichen Dingen und Themen? Wir sind eine sowas von zerstreute Gesellschaft. Habe ich einen Fokus? Und das zweite Bild des Sports, hier geht es um die Spielregeln, um die Regeln. Sonst kriegst du keinen Kranz. Wer von euch hat das eidgenössische Schwingfest geschaut? Da geht es ja auch darum, einen Kranz zu gewinnen. Und der Schwingerkönig, da der Vicky Joel heißt er, glaube ich, der hat gewonnen. Und da war ja dann die Diskussion, hat er sich im Schlussgang wirklich an die Regeln gehalten? Oder hat er nicht den Gurt losgelassen, oder, seines Gegners? Juhu, also da musst du dich schon an die Regeln halten, um Schwingerkönig zu werden. Ja, wir sehen es. Ohne, dass wir uns an die Regeln halten, keinen Kranz. Ja, da kannst du dich fragen, wenn du irgendwo in einer geistlichen Begleitung aktiv bist, haben wir die Spielregeln definiert, haben wir Erwartungen geklärt, haben wir darüber gesprochen, in welchem Rahmen das stattfinden soll? Ich denke, zu jener Zeit, in meiner Jugend war das ein bisschen die Schwäche, oder? Dass wir einfach, eben wir haben einfach losgelegt, aber es ist gut, wenn ihr Erwartungen klärt miteinander, über eine so eine geistliche Begleitung, oder? Wie und wann lesen wir gemeinsam in der Bibel, füreinander, miteinander beten, gegenseitig Rechenschaft abgeben? Das sind so Themen, das sollte man klären, miteinander besprechen. Es ist ja auch in der Familie, das sind die Kinder, unsere ersten Jünger, die wir begleiten, die wir geistlich anleiten. Da haben wir auch ganz viele Regeln als Eltern. Wir stellen ständig Regeln auf, an die sich die Kinder bitteschön halten sollen. Es geht nicht ohne, sonst tanzen sie uns auf dem Tisch rum. Es geht einfach nicht ohne. Und das ist ja auch im Sport. Ohne Regeln kein Spiel, kein Spaß. Wenn wir zusammen Fußball spielen, muss jedem die Regel bekannt sein, den Ball nicht in die Hände zu nehmen, sonst zerstört er das Spiel. Wir spielen ja Fußball. Bitte sehr. Also, nicht mit den Händen. Aber das ist eine Regel. Und wenn alle sich daran halten, dann klappt es, dann haben wir Spaß. Das braucht es, sagt Paulus. Und mit dem dritten Bild, der Arbeit, da geht es um den Einsatz. Gebe ich in den Aufgaben, in die Gott mich gesandt hat, vollen Einsatz? Akzeptiere ich, dass auch Mühsal und Plage zu meinem Leben dazugehören, oder fliehe ich dann sofort in Bequemlichkeit, in Passivität? Bedenke, was ich sage. Paulus, er ruft uns hier nicht zu einem kopflosen Aktivismus, sondern zu einem reflektierten Einsatz. So nimm dir zum Abschluss dieses Jahres, am besten noch in der Adventszeit oder in der Altjahrwoche, bewusst Zeit zur Reflexion und zur Standortbestimmung. Wo habe ich meinen Fokus? Sind die Regeln, die Spielregeln, haben wir die definiert, sind die klar? In denjenigen Beziehungen, in denen ich geistlich etwas weitergebe oder auch etwas bekomme? Und wo ist mein Einsatz? Gebe ich in den Aufgaben vollen Einsatz? Und in dieser Neuausrichtung, wenn du dir diese Fragen stellst, da kannst du auch darauf vertrauen, dass Gott, dass der Heilige Geist dich führt. Paulus sagt, der Herr wird dir in allen Dingen die rechte Einsicht geben. Ich möchte euch bitten, euch jetzt 3 Minuten Zeit zu nehmen, gerade so wie ihr sitzt, und einfach kurz das anzudenken, zu beginnen mit dieser Reflexion. Auch über die vergangene Serie der geistlichen Elternschaft, auch über das ganze Jahr, was wir gehört haben. Das ist der Abschluss heute. Und darum, überleg dir, was nehme ich mit und teile es mit deinem Nachbarn. Wo möchte ich einen neuen Fokus setzen? Etwas nächstes Jahr in Angriff nehmen. Das kann der Beginn werden einer Veränderung für das nächste Jahr. Steck die Köpfe zusammen, zu zweit, zu dritt oder auch für dich alleine, wenn du merkst, es ist dran, für dich alleine nachzudenken. Ich muss kurz etwas Wasser trinken, dass ich weitermachen mag nachher. Wir sind gleich wieder zurück. Das ist eine enorme Herausforderung. Ja. Absolut, ja. Ja. Okay, ich hole euch wieder zurück. Ist mir klar, die 3 Minuten, das ist nur ein Anfang, ein Ankicken eines Reflexionsprozesses, einer Diskussion, aber das ist super. Da ist sicher schon ganz vieles jetzt angedacht und ausgesprochen worden. Ich fasse noch einmal zusammen. Anhand des Bildes der Seilschaft. Paulus hat 3 Bilder. Ich habe gedacht, ich kann 1 bringen. Das ist mein Bruder. Ich konnte in den Herbstferien eine Hochtour machen mit ihm zusammen. Und ihr seht auf dem Bild, wir hatten ziemlich neblige Bedingungen. Und wenn du im Nebel auf einen Berg steigen möchtest, da brauchst du einen klaren Fokus. Sonst verläufst du dich. Und wenn du über den Gletscher gehst und er so große Spalten hat wie dieser Gletscher, dann braucht es auch gute Spielregeln. Beide müssen wissen, was sie tun, wie man sich in einer Seilschaft verhält, wie man da ja zum Beispiel eben dann so durch so ein Spaltenlabyrinth durchkommt. Ja, und die Kommunikation muss auch geklärt sein. Man ist dann 10, 15 Meter auseinander. Es ist gut, wenn man sich kennt. Dann kommt man auch über einen solchen Gletscher. Und es hat Neuschnee. Es hatte geschneit in den letzten Tagen, 30 cm Neuschnee. Da muss man spuren die ganze Zeit. Das braucht Kraft. Also, um den Gipfel zu erreichen, muss man vollen Einsatz geben. Sonst kommst du nicht auf den Gipfel. Klarer Fokus, definierte Spielregeln. Das heißt, geklärte Erwartungen, regelmäßige Gewohnheiten und vollen Einsatz. Dann kommt die Seilschaft weiter, sie kommt auf den Gipfel. Und ich habe euch noch ein 2. Bild, das ist von einer anderen Tour mit MSM. Ja, wenn man dann auf dem Gipfel ankommt, gell, Lucian, dann merkst du, hey, es hat sich einfach gelohnt. Der Fokus, das ist ja immer auch Verzicht auf vieles anderes. Auch sich einordnen in die Seilschaft, machen, was der Seilschaftsführer sagt, gell? Ja, und aber auch der volle Einsatz, es hat sich gelohnt. Und man kommt oben an und man freut sich, man hat das Ziel erreicht. Und was ist das Ziel? Ich finde es so schön, wenn wir in der Schweiz bergsteigen, oft das Gipfelkreuz. Das Ziel geistlicher Begleitung ist zu Jesus hin, in seine Nähe. Halte dir stets Jesus Christus vor Augen. Oh, das ist auch der nächste Punkt. Halte dir stets Jesus Christus vor Augen. Das ist die zentrale Aufgabe geistlicher Elternschaft, die Kinder daran zu erinnern, wer Jesus ist und was er für uns, für dich und mich getan hat. Jesus Christus ist der, der aus den Toten auferweckt ist. Er ist der verheißene König aus dem Geschlecht Davids. Der Inhalt des Evangeliums, das ist die Person und das Werk Jesu Christi. Paulus hat das früher schon zusammengefasst im 1. Timotheusbrief unter anderem. Einer nämlich ist Gott, einer auch ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Das Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus, wahrer Gott, ist Mensch geworden, ist Mittler geworden zwischen Gott und den Menschen, damit wir Menschen, die wir getrennt sind von Gott in unserer Natur, die wir uns aufgelehnt haben, dass wir wieder versöhnt werden können, dass die Schuld beglichen wird, die wir in unserem Leben auf uns laden, damit die Scham bedeckt wird, alles, was uns trennt von Gott, aus dem Weg geräumt wird, dafür ist Jesus gekommen und er hat es getan. Er hat sich selbst gegeben, damit wir Frieden mit Gott haben. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Und wenn du diesen Frieden mit Gott noch nicht hast, wenn du das nicht kennst, in dieser Beziehung mit Jesus zu leben, dann ist heute die rechte Zeit, um einen Schritt auf ihn zuzumachen und zu sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mit dir leben, ich möchte mir dich vor Augen halten. Ein weiterer Punkt bei Paulus, kommen Lehre und Leben zusammen. Er lehrt nicht nur, sondern er lebt auch, was er lehrt. In seinem Leben verwirklicht sich, materialisiert sich quasi seine Lehre. Es ist interessant, das Evangelium, das ich verkündige, steht im griechischen Urtext eigentlich mein Evangelium. Mein Evangelium, da denkst du, aber das Evangelium ist doch das Evangelium von Jesus, nicht von Paulus, oder? Und Paulus, es wäre ihm auch ferne, sein eigenes Evangelium zu verkündigen oder das Evangelium irgendwie zu verändern. Nein, er identifiziert sich so stark mit dem Evangelium, dass er einfach davon spricht, von meinem Evangelium. Aber er identifiziert sich, er verkörpert das Evangelium von der Gnade Jesu Christi so stark, dass es ihm zu eigen geworden ist, dass er einfach von seinem Evangelium spricht. Und darin, in dieser Identifikation mit Jesus, macht es ihm auch nichts mehr aus, dass er im Gefängnis liegt, in Ketten, dass er für seinen Herrn leidet. Dieses Leiden ist schließlich nicht umsonst. Es dient einem Ziel, darum ertrage ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie Anteil bekommen am Heil in Christus Jesus und an der ewigen Herrlichkeit. Paulus, er ist so sehr fokussiert auf das Reich Gottes, auf das Heil in Jesus und die ewige Herrlichkeit, dass er darin eine erstaunliche Freiheit gewinnt. Freiheit von den persönlichen Umständen, selbst wenn diese Leiden beinhalten. Aber auch Freiheit von der irrigen Vorstellung, dass das Wirken Gottes in irgendeiner Weise von ihm abhängig sei. Ich mag gefangen sein, aber das Wort Gottes lässt sich nicht gefangen nehmen. Was für ein starker Satz. Vertraust du der Kraft des Wortes Gottes, dass es wirkt, unabhängig von mir selber? Paulus macht sich über sich keine Sorgen. Das ist wahre Freiheit und Reife in Christus. Und auch das lohnt sich zwischendurch einmal zu bedenken. Nicht ständig, aber so zum Ende eines Jahres. In welchem Charakterzug oder in welcher Lebenssituation widerspiegle ich Jesus? Widerspiegle ich ihn? Wie steht es um deine innere Freiheit, gerade in widrigen Umständen, in einer Situation des Leidens? Und da noch einmal Paulus, dieses Mal an die Philipper. Ich habe nämlich gelernt, in allen Lagen unabhängig zu sein. Diese Unabhängigkeit, diese innere Freiheit, das muss man lernen. Das hat man nicht einfach so. Auch Paulus musste das lernen, aber er hat es gelernt. Ich habe es gelernt, in allen Lagen unabhängig zu sein. Ich kann bescheiden leben, ich kann aber auch im Überfluss leben. In alles und jedes bin ich eingeweiht, satt zu werden und Hunger zu leiden, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Das ist wahre Nachfolge, in der wir Jesus auch in seinem Aushalten von Mühsal und Plage immer ähnlicher werden. Und das ist es, was uns innerlich stark macht, widerstandsfähig, resilient schlussendlich. Und ist nicht das, was wir uns für unsere geistlichen und unsere leiblichen Kinder wünschen, dass sie stark und widerstandsfähig werden? Und dies nicht aus sich selbst heraus, nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Gnade und in der Gnade Jesu Christi. Halte dir stets Jesus Christus vor Augen. Denn du wirst zu dem, was du anschaust. Ist euch das auch schon aufgefallen? Zu was die Leute werden? Sie werden zu dem, was sie anschauen. Und so laufen die Leute rum. Aber das ist keine menschliche Haltung. Halte dir stets Jesus Christus vor Augen. Du wirst zu dem, was du anschaust. Und darum brauchen wir diesen Zuspruch auch immer wieder, der Treue Gottes in allem Ringen, damit wir stark werden in der Gnade. Und Paulus, er wird auch in diesem Punkt gleich praktisch und er lässt die Kraft des Wortes Gottes unmittelbar wirksam werden. Zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Halten wir stand, so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir ihn, so wird auch er uns verleugnen. Werden wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wow, das ist ein urchristlicher Worship-Song. Ziemlich sicher. Das ist so ein Hymnus der Ermutigung und des Zuspruchs. Wenn wir uns solche Wahrheiten vor Augen halten, dann werden wir stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Das ist die Erinnerung an unsere Taufe und die Hoffnung auf die Ewigkeit, auf das ewige Leben, auf das Herrliche, das noch vor uns liegt. Und das macht uns stark, auch Mühsal und Plage auf uns zu nehmen. Und darin halten wir stand, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir im Kleinen treu ausharren, werden wir von Gott Großes empfangen. Wenn du dich aktuell in Schwierigkeiten befindest, wenn du sagst, ja genau so ist mein Leben, nur Mühsal und Plage, dann gib nicht auf. Denn wir haben eine feste Hoffnung. Wir werden nicht nur ewig mit Jesus leben, sondern sogar mit ihm herrschen. Verleugnen wir ihn, so wird auch er uns verleugnen. Paulus erkennt das menschliche Herz genug, sodass er weiß, zu was unser Herz alles fähig ist. Dies ist eine ernste Warnung, nicht zu selbstsicher zu werden und sich selbst zu fest zu vertrauen. Denn die Möglichkeit, dass wir ihn verleugnen, dass wir untreu werden, die besteht durchaus. Paulus ist sehr realistisch. Werden wir untreu, so bleibt er doch treu. Haben wir richtig gehört? Werden wir untreu, so kann auch er untreu werden uns gegenüber. Das ist doch die Logik unseres menschlichen Herzens. Wenn du mir untreu bist, dann kannst du auch keine Treue von mir erwarten, oder? Doch Gott ist anders. Seine Gnade ist sowas von erstaunlich. Werden wir untreu, so bleibt er doch treu. Dieses Wort ist gewiss und zuverlässig, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Schau, das ist die Gewissheit des Heils. In all unserem Ringen, in all unseren Kämpfen und Leiden, dass mein Glaube nicht an meiner Treue hängt, sondern mein ewiges Heil auf der Treue meines Erlösers und Heilands Jesus Christus beruht. Er ist es, der mich sicher ans Ziel bringt. Es ist seine erstaunliche Gnade, die meinen Glauben stark macht. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir für deine Treue. Ich danke dir, dass du auch dann treu bist, wenn wir untreu sind. Und danke, dass du uns stärkst in deiner Gnade, damit wir in deiner Nachfolge leben können, damit wir so wie du auch das Wort der Rettung, das Wort der Gnade, das Wort der barmherzigen Zuwendung unseres Gottes weitergeben können und ein Licht sein können in dieser Welt. Amen. Ich lade euch ein zum Abendmahl. Es ist wunderbar, dass wir heute das Abendmahl feiern. Paulus hat uns an unsere Taufe erinnert. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. So dürfen wir in dieser Erinnerung auch gemeinsam das Abendmahl einnehmen, als Bestätigung dieses Bundes, den Gott uns in seiner Treue zugesagt hat. Und darin halten wir uns Jesus vor Augen, der in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot genommen hatte, Gott dafür dankte, es in Stücke gebrochen hat und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nach dem Essen nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. So dürfen wir uns im Abendmahl Jesus vor Augen halten. Und wir dürfen uns in seiner Gnade stärken. Nimm dir kurz Zeit, wenn jetzt dann die Band auch wieder spielt, zu überlegen, wo brauche ich diese Stärkung? Wo brauche ich Neuausrichtung? Gibt es etwas in meinem Leben, wovon ich umkehren muss? Dann nimm dir die Zeit dazu. Richte dich neu aus. Fokussiere dich neu. Komm zurück zu Jesus und zu seinem Gnadenthron. Und du darfst dir dabei gewiss sein, sind wir untreu geworden, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Jesus, danke, dass du dich hingegeben hast, dass du deinen Leib hast brechen lassen für uns und dein Blut vergossen hast zur Bedeckung unserer Sünden und um einen neuen Bund zu stiften. Danke, dass wir Teil davon sein können und dass du uns stärkst in deiner Gnade, wenn wir nun Gemeinschaft mit dir haben. Amen.